Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie am 5. April 1994 gemacht haben, als Sie diese Nachricht gehört haben? Kurt Cobain ist tot. Am 5. April jährt sich sein Todestag. Man mag es kaum glauben, zum 30. Mal 1994 endete damit die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte. Das popkulturelle Vermächtnis von Nirvana allerdings ist bis heute spürbar. Inwiefern Nirvana die Musikwelt nachhaltig verändert haben und wo das Erbe Kurt Cobains bis heute weiterlebt, das schaut sich meine Kollegin Laura Aha diese Woche an in einem Themenschwerpunkt zu Grunge. Und im heutigen Teil geht es um die Frage, wie Kurt Cobain einen neuen Star-Typus begründet hat und die mediale Inszenierung mit Nirvana ein neues Level erreichte. Der Anti-Star-Star Kurt Cobain und die Medien.
You have to know. I don't really think it takes away his dignity to read this, considering that it's addressed to most of you.
Es ist der 10. April 1994. Etwa 5000 Nirvana-Fans haben sich in Seattle versammelt, um gemeinsam zu trauern. Wenige Tage zuvor war die Leiche des Frontsängers Kurt Cobain gefunden worden. Über eine Tonbandeinspielung liest Cobains Witwe Courtney Love seinen Abschiedsbrief vor. Darin beschreibt Cobain, wie sehr er unter dem Rampenlicht gelitten und mit seiner Rolle als Rockstar gehadert habe. Love weint beim Lesen. Zwischendurch kommentiert sie den Brief wütend und ruft die Menge dazu auf, Cobain als Arschloch zu bezeichnen.
He's such an ass. But what you ought to say, ass really loud.
Die Szene markiert den traurigen Höhepunkt eines Verweigerers, der am medialen Hype um seine Person zerbrach. So wird es oft gesagt. Aber die Szene zeigt auch etwas anderes. Die mediale Inszenierung von Popstars erreichte mit Nirvana und Kurt Cobain ein völlig neues Level.
Ich glaube, dass bei Nirvana eigentlich das Spannende fast gar nicht Nirvana sind, sondern die gesellschaftliche Veränderung.
Das sagt Professor Dr. Christoph Jacke. Er ist Leiter des Studiengangs Populäre Musik und Medien an der Uni Paderborn. Jacke hatte bereits Mitte der 90er zu Grunge geforscht und damals die Medienberichterstattung über Nirvana analysiert.
Mir war zu der Zeit ja schon aufgefallen, dass die Berichterstattung sehr abhob auf Gegenwerte. Und dann titulieren die ja oft auch diese Personen als Anti-Stars. Und dann ist mir so aufgefallen, naja, aber das sind ja Anti-Stars, die total erfolgreich sind, Riesen-Stars geworden sind und so einen Widerspruch in sich tragen.
Für genau diesen Widerspruch hat Jacke einen konzeptuellen Begriff erfunden, den Anti-Star-Star. Also rebellische MusikerInnen, die sich durch Negativität, Skandale und Normverstöße der eigenen Berühmtheit verweigern, aber genau dadurch paradoxerweise bei ihren Fans immer noch beliebter werden. Und natürlich verkörperte keiner diesen neuen Typus des Anti-Star-Stars besser als Kurt Cobain. Rape me. Durchaus widersprüchlich war auch diese Zeit, in der Nirvana groß wurden. Während einerseits auf den Ruinen des Kalten Kriegs zu Techno geraved und die Spaßgesellschaft ausgerufen wurde, realisierte die Generation X andererseits, dass sich das Wohlstandsversprechen der Babyboomer für sie wahrscheinlich nicht einlösen würde. Wut und Lethargie waren die Reaktion, Grunge wurde ihr Soundtrack. An die Stelle glamouröser Hair-Metal-Stars traten Typen von nebenan in Flanellhemden und ausgelatschten Turnschuhen, die vor allem eins ausstrahlten. Authentizität.
Dem geht's so, der tut nicht so, als sei er drogenabhängig, sondern er ist das. Also einerseits. Andererseits haben sie aber eingewoben, vor allen Dingen über die Figur Kurt Cobains, dieses Dagegensein. Also Leute vertraut der Musikindustrie nicht und auch der Medien, das schwang so mit. Und ich glaube, diesen Widerspruch haben die ja mit sich rumgetragen.
Nirvana und die Medien, das war ein weiteres Paradoxon. Einerseits äußerte sich die Band in Interviews negativ über den Medienbetrieb und die Musikindustrie. Andererseits wäre ihr eigener Aufstieg als Band ohne die konstante mediale Berichterstattung niemals so passiert. Es war die Hochzeit des Musikfernsehens. In der Musikzeitschrift Spex wurde Cobain später als der erste MTV-Tote bezeichnet.
This is our first record. Most people don't own it.
Ob bewusst oder unbewusst, Nirvana spielten das Katz-und-Maus-Spiel aus Verweigerung und Massentauglichkeit virtuos. Nicht zuletzt in ihrer Musik, weil, ja klar, Nevermind war schrammeliger Grunge, aber es war auch ganz großes Pop-Songwriting.
Und dann kommt, glaube ich, das große Geheimnis dazu, was gar nicht so geheimnisvoll ist, nämlich, dass Nevermind als zweites Album einfach wirklich kongenial eingängig produziert war mit viel Geld, dass über Sonic Youth Nirvana bei Geffen gelandet waren.
Gemeint ist hier Geffen Records, also ein Musiklabel, das zu Universal gehört. Kurt Cobain und Nirvana haben die Mythen des Rock'n'Roll vielleicht ein letztes Mal zur Aufführung gebracht. Sie verkörperten Authentizität, Intensität und Subversivität. Der Major-Label-Deal und das viele Geld, das die Musikindustrie bald in ihren Underground-Posterboy pumpten, tat diesem Image keinen Abbruch. Stattdessen wurde Kurt Cobain zur zeitlosen Ikone, zum generationsübergreifenden Antihelden.
Wie Kurt Cobain den Anti-Star-Star als neuen Star-Typus begründete, Teil 1 unserer Reihe zu Grunge. Das war eine Untersuchung von Laura A.